jetzt gab es eigentlich keine echte Informationskampagne zum Kohleausstieg. Keiner hat den Betroffenen erklärt, warum die grüne Wende auch für sie gut ist. Im Gegenteil. Und weil sie nichts Genaues wissen, machen sich die Menschen Sorgen und sehen die Veränderungen als Bedrohung anstatt als Nutzen.
Davon ist die Leiterin von Greenpeace Bulgarien, Meglena Antonova, überzeugt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es mit dem Green Deal der Europäischen Union in Bulgarien nicht vorangeht. Immerhin arbeiten 34.000 Menschen in den Kohlekraftwerken. Und die sind wichtige Wählerstimmen in einem Land, wo am 27. Oktober zum siebten Mal innerhalb von 3,5 Jahren ein neues Parlament gewählt wird. Dieser ständige Regierungswechsel macht den Kohleausstieg nicht einfacher. Und dann gibt es da noch die Oligarchen. Da erscheint es fast wie ein Wunder, dass die grüne Wende sich dennoch ganz langsam ihren Weg bahnt.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unsere Reporterin Diljana Lambreva hat sich durch das Dickicht der Hindernisse auf dem Weg hin zum Kohleausstieg regelrecht gekämpft. Und sie zeigt in ihrer Reportage sehr einleuchtend, warum der Weg Bulgariens hin zum Kohleausstieg noch sehr weit ist.
In der Fußgängerzone von Stara Segora ist viel los. Schülerinnen, Studenten und Berufstätige sind in den sonnigen Mittagsstunden unterwegs. Die Bezirksstadt mit einer der größten Universitäten Bulgariens ist zugleich das Zentrum der Kohleindustrie des Landes. Es gibt größere Arbeitgeber in der Region, doch die Kohlekraftwerke zahlen am besten. Hier weiß niemand genau, wie der Kohleausstieg aussehen wird, aber die Sorge geht um. Eine Buchhalterin, die beim staatlichen Gigant Maritsa Ost 2 arbeitet und anonym bleiben möchte, glaubt, dass sie nach ihrer Entlassung schnell eine neue Stelle finden wird. Den meisten Kolleginnen und Kollegen geht es aber nicht so, sagt sie.
Die Menschen sind geschockt wie damals bei der Corona-Welle. Man traut sich nicht, den Mund aufzumachen, aber auch nicht, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Die meisten haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Wohin soll es nach der Schließung gehen? Das sind alles hochspezialisierte Leute.
Die Tagebaue bei Stara Segora im bulgarischen Südosten breiten sich auf einer riesigen Fläche von rund 240 Quadratkilometern aus. Schaufel für Schaufel wird hier Kohle abgebaut, Tag und Nacht. Die vollbeladenen Güterzüge bringen den Großteil der Kohle zu 3 Kohlekraftwerken. Ein kleiner Teil geht an eine Brikettfabrik. Die verrosteten Waggons rattern durch die brachliegenden Felder. Jahrzehntelang hat die Kohle 40% der Energie in Bulgarien sichergestellt und mit der Atomkraft den Energiemix dominiert. Doch die Tage der Kohle sind gezählt, so wie im polnischen Katowice oder im griechischen Kozani bereits geschehen. 2038 soll es mit der Kohleverstromung in den 3 Regionen Stara Segora, Pernik und Kyustendil vorbei sein. Der Preis für CO2-Emissionen drosselt jetzt schon die Produktion, was die Angst und Sorge der Menschen steigert. Bald soll Bergmännern wie Georgi Ivanov der ausgelaugte Boden eine neue Beschäftigung bieten.
Wir sind besorgt darüber, was in der Branche passiert, natürlich. Das ist aber eine abgeschlossene Sache. So ist es vorgesehen. Bei der Schließung der Minen wird die Landwirtschaft renaturiert.
Georgi Ivanov, ein stämmiger Mann, ist seit 40 Jahren im Bergbau. Er wohnt mit seiner Frau im Kurort Starosegorski Bani, 15 Kilometer von der Bezirksstadt Stara Segora entfernt. Und muss jeden Tag um 5:30 aufstehen, um den Werkbus zu kriegen. Abends ist er erschöpft, ausgelaugt. Die Arbeit im Tagebau Maritsa Ost verlangt ihm viel ab, erzählt der Bergmann.
Die Arbeitsbedingungen sind recht hart. Nicht jeder würde so etwas mitmachen. Es kommen manchmal Leute von anderen Branchen. Und wenn sie sich anschauen, wie es ist, besonders im Winter, wo man bis zu den Knien im Schlamm steckt, sagen sie, das ist nichts für mich, und kehren um. Man sieht sie nie wieder.
Im Sommer klettern die Temperaturen unten in der Grube auf bis zu 60 Grad. In der Schlammsaison kleben die Bergmannsstiefel bei jedem Schritt in der braunroten Erde fest. Die Bagger versagen in den großen Lachen. Man muss sie dann an Ort und Stelle reparieren, erzählt Georgi Ivanov.
Man gewöhnt sich irgendwie an die Misere. Man kommt sich selbst wie im Ersten Weltkrieg vor. Du bist ganz nass und dreckig bis zum Kreuz und du musst den kaputten Teil reparieren. Schrecklich. Aber du musst es schaffen. Die Maschine muss wieder funktionieren.
In Mariza Ost wird jüngere, geringwertigere Braunkohle abgebaut. Sie enthält verschiedene Elemente, darunter beträchtliche Mengen an schädlichen Schwefelverbindungen. Ehemaligen Kollegen von Georgi Ivanov sind davon die Zähne ausgefallen. Er selbst hat Probleme mit dem Herzen. 12 Stunden hintereinander, wie früher, kann er heute nicht mehr stemmen, sagt er.
Zuerst meldet sich der Blutdruck von der Nachtschicht. Dann kommen nach und nach weitere Beschwerden dazu, bis du den Bagger durch leichtere Tätigkeiten ersetzen musst.
Anstelle der Zechen aus dem 20. Jahrhundert könnten im Mariza-Tal moderne Photovoltaikparks entstehen und Anlagen, die natürliche Düngemittel auf Schwefelbasis herstellen. Die Arbeit wäre ohne Gesundheitsrisiken. Die Perspektiven groß. Kohlearbeiter von Mariza Ost wie Georgi Ivanov haben aber Zweifel an den Zukunftsvisionen. Immer wieder blockieren sie wichtige Straßen des Landes und protestieren gegen das Brüsseler grüne Diktat, wie sie den Green Deal der EU nennen. Die Männer mit Nationalflagge in der Hand fühlen sich übergangen. Sie wollen, dass die Kohle weiterhin ihren Platz im Energiesystem des Landes behält. Auf Druck der Branche verhandelt die Regierung mit der EU, dass die Minen und Kraftwerke in Mariza Ost bis zum allerletzten möglichen Tag arbeiten und Strom liefern. Dabei hält sich der hochverschuldete Energieriese nur noch mit Hilfe von Subventionen über Wasser. Für ihn ist im Energieversorgungssystem des Landes eine Quote reserviert. Die Kosten für die CO2-Emissionen und die sehr hohen Personalkosten werden dem Verbraucher aufgebürdet. Und weil die Liberalisierung des Strommarktes sowie andere wichtige Reformen verschoben wurden, wird Bulgarien wahrscheinlich von EU-Programmen wie etwa dem für Resilienz und Wiederaufbau nicht profitieren können, meint Martin Vladimirov, Direktor des Energie- und Klimaprogramms am Zentrum für Demokratieforschung in Sofia.
Bulgarien verzichtet lieber auf solide EU-Gelder, die etwa 20% des Bruttoinlandsprodukts entsprechen. Mittel, die existenziell für die Modernisierung und Transformation der bulgarischen Wirtschaft wären, für die Entstehung neuer Sektoren etwa, neuer Industrien, für Investitionen in kleine und mittlere Betriebe, damit sie dynamischer, innovativer und exportorientierter werden. Man streicht sie aus Angst vor hohen politischen Kosten.
Anführer des Widerstands gegen die grüne Wende sind die unreformierten Gewerkschaften. In ihren Reihen haben frühere sozialistische Funktionäre einen geschützten Platz gefunden. Michail Michailov, über 30 Jahre Leiter einer regionalen Gewerkschaft, ist so jemand. In den heutigen, unsicheren Zeiten sollte man mehr auf die lokalen Ressourcen setzen, so der Tenor seiner drastischen Attacken.
Die Europäische Kommission übt den Genozid an unserer Bevölkerung aus. Bulgarien ist eines der kleinen Länder. Beim Kohleausstieg wird es besonders in Mitleidenschaft gezogen, weil der Lebensstandard nicht hoch ist. Vielleicht sollte man differenzierter herangehen.
Die Stimme populistischer Parteien und Gewerkschafter wie Michail Michailov gehören zwar zur Minderheit, doch auch die anderen Parteien, die die Mehrheit repräsentieren, setzen der Desinformation über die europäische Energiepolitik nicht wirklich etwas entgegen, erklärt Meglena Antonova, Leiterin von Greenpeace Bulgarien.
Bis jetzt gab es eigentlich keine echte Informationskampagne zum Kohleausstieg. Keiner hat den Betroffenen erklärt, warum die grüne Wende auch für sie gut ist. Im Gegenteil. Und weil sie nichts Genaues wissen, machen sich die Menschen Sorgen und sehen die Veränderungen als Bedrohung anstatt als Nutzen.
Vom Kohleausstieg sind etwa 34.000 Menschen betroffen. 90% davon arbeiten in Stara Segora, einem boomenden Wirtschaftsstandort mit so gut wie keiner Arbeitslosigkeit und stark entwickeltem Maschinenbau, IT-Sektor und Landwirtschaft, erklärt Energieexperte Vladimirov.
Mittel sind mehr als genügend da, die jedem Einzelnen, sei er direkt oder indirekt betroffen, einen Neustart und eine Karriereentwicklung ermöglichen können.
Für Umschulungen sind allein durch den Just Transition Mechanismus der EU 1,2 Milliarden Euro vorgesehen. Doch der Prozess stockt. Es mangelt an Ideen und Projekten. Die Verwaltung sei überfordert, gibt der Leiter der Direktion Investitionen und europäische Programme der Gemeinde Stara Zagora, Georgi Semyonov, zu.
Wir wissen nicht, wie die Transformation glatt ablaufen soll. Wir wissen noch nicht, wie wir das aufeinander aufbauen sollen. Die Entlassung der Arbeiter einerseits und das Anlocken von Investoren andererseits. Es ist sehr kompliziert und sehr unklar. Keiner kann uns das Rezept dazu geben, wie wir den Prozess meistern können.
Der ständige Regierungswechsel in Bulgarien macht es nicht einfacher. Doch im Grunde liegt das Problem woanders. Die bulgarische Energiewirtschaft ist seit Jahren eine Geißel großer Privatinteressen. Davon ist Martin Wladimirov überzeugt.
Der Punkt ist, die Kohlekraftwerke werden künstlich beatmet, damit die Verteilung öffentlicher Aufträge zu bestimmten Firmen weiterlaufen kann.
Dutzende Zulieferer von Ersatzteilen und Ingenieurbüros hängen schließlich an der Kohle, so wie die subventionierten Kraftwerke selbst, meint Wladimirov.
Es gibt einen ganzen Kreis von Unternehmen, die den einflussreichsten Oligarchen und ihren Cliquen gehören. Wie sich der Energiesektor entwickelt, ist für sie sehr wichtig.
Nutznießer der Kohleverstromung ist etwa Vagledobiv Bobov Dol EOOD. Dieser Firma gehört formell das Kohlekraftwerk Bobov Dol, einer der größten Umweltsünder Europas. Jahrelang wurden darin angeblich neben Kohle gefährliche Abfälle aus Westeuropa verbrannt. Als realer Besitzer wird Christo Kowatschki vermutet. Vom kleinen Konservenhändler hat es Kowatschki bis zum Besitzer eines ganzen Imperiums aus Zechen, Kraftwerken und Heizanlagen geschafft, erzählt Meglena Antonova, Leiterin von Greenpeace Bulgarien.
Über 50 Jahre alte Kraftwerke wurden privatisiert und gehören angeblich einem ganz bestimmten Personenkreis. Alles dreht sich um Christo Kowatschki. Offiziell wird er als Berater vorgestellt. Man vermutet allerdings, dass er eine größere Rolle spielt. Seine Kraftwerke sind in schlechtem Zustand. Schädliche Emissionen werden sporadisch vom ganzen Werksgelände ausgestoßen.
Seit Jahren spielen die Oligarchen wie Christo Kowatschki mit NGOs ein Katz-und-Maus-Spiel. Das Problem ist, dass die Kontrollinstrumente nicht greifen, dass die Gerichtsverfahren zu lange dauern. Bulgarien hat die höchste Rate an Todesfällen aufgrund von Luftverschmutzung in der EU. Jährlich sterben 3000 Menschen verfrüht allein durch die Kohlekraftwerke. Der festgestellte Gehalt an Schwefeldioxid- und Quecksilberverbindungen ist mehr als viermal so hoch wie die europäische Norm. Unter Druck der Initiative Dimitrovgrad Atme und massiver Bürgerproteste vor einem Jahr musste die Heizanlage Mariza Ost 3 in der südbulgarischen Stadt Dimitrovgrad schließen. Denn die grüne Wende bahnt sich ihren Weg in Bulgarien trotz allem. Antrieb kommt in erster Linie von der Wirtschaft, meint die Ökologin.
Abseits der Politik sind viele Transformationsprozesse gestartet. Die Wirtschaft orientiert sich stark an den neuen Technologien. Als die Energiepreise tendenziell nach oben stiegen, hat sich ein Großteil der Firmen entschieden, in eigene Energiequellen zu investieren.
Im europäischen Südosten, am Schwarzen Meer gelegen, habe Bulgarien schließlich ideale klimatische Voraussetzungen für eine carbonfreie Wirtschaft. So wurden in den vergangenen 6 Monaten zum ersten Mal 44% mehr Strom von Sonne, Wind und Wasserkraft produziert als von Kohle. Auf dem breiten Gelände von Mariza Ost, wo heute die riesigen Schaufelradbagger Braunkohle abbauen, könnten etwa durch grüne Energie 400 Kilogramm Wasserstoff täglich produziert werden. Davon ist Daria Vladikova, Professorin an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, überzeugt. Sie forscht seit Jahren am Projekt Zagora Sustainable Hydrogen Region. Von einem Wasserstofftal in Bulgarien würden Länder wie Deutschland, wo es nicht so optimale Produktionsbedingungen gibt, auch profitieren, meint sie.
Momentan gibt es ein starkes Interesse an Bulgarien als potenziellem Wasserstoffexporteur. Über das Programm Repower EU wurde da ein neuer Korridor geplant. Griechenland, Bulgarien, Rumänien zum Transport von Wasserstoff nach Zentraleuropa, wo es Bedarf gibt.
Künftig sind genauso Exporte von grünem Ammoniak oder Düngemittel denkbar, sagt die Wissenschaftlerin. Nur, wenn alles so lange dauert, würden andere Länder die Nische besetzen, befürchtet sie.
Bis wir Technologien und Finanzen sichergestellt haben, werden die Menschen dazu fehlen.
Die Unsicherheit vertreibt bereits jetzt viele aus der Mariza-Region. Dabei haben die Minen noch nicht einmal geschlossen. In den kleinen Bergbaustädten machen die Läden dicht. Abends sind die meisten Fenster in den Wohnblöcken dunkel. Die Idee eines gerechten Strukturwandels droht zu scheitern. Zu viel Zeit wurde bis jetzt vergeudet, um die Beschäftigten Schritt für Schritt an neue Tätigkeiten heranzuführen. Und so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Wirtschaftsraum Stara Zagora stagniert. Denn eigentlich bietet der Kohleausstieg den Regionen in Bulgarien, in denen heute noch Kohle abgebaut wird, einzigartige Möglichkeiten zur Entwicklung und Modernisierung.
Davon ist zumindest unsere Reporterin Diljana Lambreva überzeugt. In der Reportage wurde er bereits erwähnt, der ständige Regierungswechsel, der den Kohleausstieg in Bulgarien nicht einfacher macht. Nun hat vor einer Woche der Präsident Rumen Radev angekündigt, dass die Bulgaren am 27. Oktober zum 7. Mal innerhalb von 3,5 Jahren ein neues Parlament wählen sollen. Das ist europäischer Rekord. Der Grund ist, dass die stärksten Kräfte nicht miteinander koalieren wollen. Die Mitte-Rechtspartei GERB des früheren Ministerpräsidenten Bojko Borissow landete mit 68 der 240 Mandate zwar vorn, hatte aber keine Mehrheit und fand auch keinen Koalitionspartner. Wolfgang Fichtel ist unser Korrespondent in Wien und auch zuständig für Bulgarien. Hallo, Herr Fichtel.
Hallo, Frau Wohlan.
Herr Fichtel, wenn man die vergangenen 3,5 Jahre betrachtet, dann scheint es so, als würden die Parteien in Bulgarien denken, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Fakt ist, aus den bisher 6 Parlamentswahlen sind nur 2 gewählte Regierungen hervorgegangen und in beiden Fällen platzte die Regierung nach kurzer Zeit. Es ist nicht wirklich zu erwarten, dass sich das ändert. Die Menschen aber sind müde, die Wahlbeteiligung sinkt. Sehen das die politischen Entscheider nicht?
Also die Politiker sehen das Problem schon. Sie wollen auch regieren, haben nur nicht die nötigen Mehrheiten dafür. Ich finde aber, wenn wir aufs letzte Mal schauen, gab es eine Entwicklung, ein interessantes Experiment. Die GERB, Bojko Borissows langjährige Regierungspartei, hat sich da zusammengerauft mit den liberalen Reformern. PP, wir setzen den Wandel fort, heißt das übersetzt. Keiner von denen hatte eine Mehrheit. Also, was haben sie gemacht? Rotation zur Halbzeit. Angefangen haben die Reformer, sie haben auch 3 wichtige Gesetze angeschoben, in denen es im Kern gegen Korruption ging. Und als rotiert werden sollte und GERB dran war, war es dann plötzlich vorbei. Und zwar warum? Weil viele GERB-Parteigänger natürlich ein Problem hatten mit den neuen Gesetzen und damit auch viele GERB-Wähler. Ich fand aber, es war ein interessantes Experiment, weil sich die Galionsfiguren der beiden Parteien, auf der einen Seite Bojko Borissow für die GERB und auf der anderen die sogenannten Harvard Boys von der PP, Kirill Petkov und Asen Vassiljev, Wirtschaftsexperten, die aus dem Ausland zurückgekehrt waren, demonstrativ zumindest in die zweite Reihe zurückgezogen haben, wahrscheinlich weiter die Strippen zogen. Ministerpräsident war ein Nikolai Denkov, ein Experte, ein Quereinsteiger, Physik- und Chemieprofessor, sehr überlegt, sehr cool, bisschen langweilig, aber sehr willkommen und geschätzt in Brüssel zum Beispiel. Aber das war's dann. Vielleicht war das zu früh. Das Ganze hatte ja, und das war schwierig für die Reformer, Risiken und Nebenwirkungen, denn die Reformer hat es dabei fast zerlegt. 10 Prozentpunkte minus Abrechnung bei der Europawahl, weil die PP-Anhänger natürlich sagten, seid ihr verrückt geworden, wir haben uns zusammengetan, um gegen Bojko Borissow zu demonstrieren und jetzt macht ihr mit dem zusammen. Also Demokratie ist schwierig.
Wir haben gerade die Reportage über den mühsamen Kohleausstieg in Bulgarien gehört. Um den Green Deal durchzusetzen, braucht man eine Regierung, die Investitionen voranbringt, die betreffende Gesetze durchsetzt, die den politischen Willen hat, Bulgarien zu modernisieren und zu entwickeln. EU-Fördermittel in Milliardenhöhe, wie wir im Beitrag gehört haben, werden nicht abgerufen, weil wichtige Vorbedingungen fehlen. Verspielt man da nicht so ein bisschen die Zukunft? Immer wieder Neuwahlen, immer wieder Regierungen, die aufgeben?
Ja, das ist ja das Problem, nicht nur die Zukunft, sondern eigentlich auch schon seit Monaten die Gegenwart. Weil völlig klar, Geld fließt nur in Staaten, die funktionieren. Das gilt für die Wirtschaft, die natürlich nicht investiert, wenn sie den Eindruck haben muss, das ist kein echter Rechtsstaat. Was übrigens die Sichtweise der Weltbank auf Bulgarien ist. Es gilt aber natürlich auch, Sie haben es gerade erwähnt, für die Europäische Union, da liegen Millionen Fördergelder brach. Was für Bulgarien wirklich ein Problem ist, denn das ist eine Zahl der Handelskammer in Sofia, ein Drittel des bulgarischen Bruttosozialprodukts hängt direkt an den EU-Geldern. Also da geht's um eine Menge Anteile am staatlichen Haushalt. Lösung wären natürlich Reformen. Dazu braucht man stabile Regierungen, die sich was trauen, was durchzusetzen, statt nur, was die bis jetzt gemacht haben, populistisch Mindestlöhne zu erhöhen oder die Renten bei eigentlich leeren Kassen. Ich fand ganz interessant, was mir der Mann in der Handelskammer da noch erzählt hat. Der hat nämlich gesagt, erzählen Sie weiter, nehmen Sie mit. Bitte, bitte, die EU soll mehr Druck auf Bulgarien ausüben, soll deutlicher sagen, EU-Geld nur gegen Reformen und soll nicht immer nur Appeasement machen. Dann könnte sich vielleicht was bewegen.
Herr Fichtel, man könnte einerseits sagen, 25% unterstützen die GERB. Also sollen sich die anderen Oppositionsparteien zusammenreißen, ihre moralischen Vorbehalte gegen die GERB vergessen und ans Arbeiten gehen, heißt regieren. Man könnte aber auch andererseits sagen, nein, diesen Auftrag, das Land zu regieren, sehen wir nicht und machen wir nicht mit. Wir haben Vorbehalte gegen die GERB. Wir sind gegen Korruption, die GERB unterstützt. Und deswegen machen wir nicht mit. Und wir riskieren 20, 30, 40 Mal das Parlament neu zu wählen. Was hören Sie von den Wählern? Was wollen die? Wünschen die sich eine Regierung, eine stabile?
Habe ich aufgefragt in Bulgarien und man schaut dann in leere Augen. Naja, was wünschen Sie sich in Bulgarien? Eine funktionierende Regierung wäre natürlich toll. Dann trifft man auf die Älteren, die sagen, naja, wir haben auch den Sozialismus überlebt, da hat auch nichts funktioniert. Wir helfen uns untereinander und kommen schon irgendwie rum. Es gibt ein Wirtschaftswachstum in Bulgarien, 2%, 4% wären direkt nötig, sagen die in der Handelskammer, okay, also irgendwie läuft's. Die U-Bahn fahren, die Busse fahren, man kann essen gehen, die Stadt funktioniert. Es geht immer irgendwie weiter. Aber wie ist es mit der Zusammenarbeit, damit es vielleicht eine stabile Regierung gibt? Sie haben es erwähnt, die PP, die Reformer, die gibt's eigentlich nur deshalb, weil es die GERB gibt. Die ist entstanden aus den Demonstrationen, als die Leute wirklich mal mehr die Schnauze voll hatten, auf die Straße gingen und gegen Bojko Borissow und die Korruption im Land und die Regierung und alles demonstriert haben. Daraus ist die Reformpartei entstanden, getragen von vielen Jungen. Von Jungen in Sofia, in der Hauptstadt vor allem, die sind gut ausgebildet. Die sind willkommene Fachkräfte auch in Deutschland. Die sind längst schon unterwegs in funktionierende EU-Länder oder ganz, ganz ungeduldig auf dem Sprung und die gehen dann auch nicht mehr zur Wahl. Dann wird's natürlich schwierig, für Reformkräfte Mehrheiten zu finden. Und wer wählt die GERB? Da gibt's immer noch viele, die vom System einfach profitieren, weil sie zur ständig steigenden Zahl von staatlich Angestellten gehören, also vom Staat bezahlt werden, weil ihnen die GERB steigende Renten verspricht und natürlich auch, weil sie profitieren von der in Bulgarien üblichen und weit verbreiteten Korruption im kleinen oder auch im großen Stil. 25% kommt schon hin, aber so blockieren sich alle natürlich gegenseitig. Es gab eine Botschaft Anfang dieser Woche in Nikolai Denkov, der gescheiterte Reformministerpräsident, interessanterweise ein Quereinsteiger, ein Technokrat, der hat ein bisschen die Tür Anfang der Woche wieder aufgemacht und hat gesagt, wir müssten beim nächsten Mal, wenn wir es versuchen, eigentlich deutlicher ausmachen, wo die Bruchlinien sind und die anderen müssten halt sagen, okay, die drei Gesetze, die ja fast fertig sind, die ziehen wir durch, dann könnte's klappen. Vielleicht ist irgendwann mal so eine Schmerzgrenze erreicht, wo es dann klappt. Also Bulgarien ist ein sympathisches Land, ich würde es noch nicht aufgeben, aber es schaut nicht so toll aus, das stimmt, da haben Sie recht.
Soweit unser Korrespondent Wolfgang Fichtel über die 7. Parlamentswahl in Bulgarien innerhalb von 3,5 Jahren, die Hintergründe dazu und die Frage, wie ein Land regiert werden kann angesichts von grundsätzlichen unüberwindlichen Gegensätzen zwischen den Parteien. Ein Schelm, wer da an Deutschland denkt. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Thailand, in der eine reiche Familie das Land regiert. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.